Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Die große Selbstkritik des Westens.
When it comes to the Middle East, we have cooperated with undemocratic leaders.
Das war Zusammenarbeit mit undemokratischen Führern, meint der konservative US-Senator John McCain. Stimmen von der Sicherheitskonferenz in München. Zu den Protesten in Ägypten auch die Frage nach der Rolle der Muslimbruderschaft. Was führt sie im Schilde? Das große Echo-Gespräch. Dann in Belgrad in Serbien verlangen Zehntausende vorgezogene Parlamentswahlen. Schließlich die verschwundenen Streicher des Symphonieorchesters Basel, wieso sie kaum einer hörte beim Konzert gestern Abend. Später im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fazer. Zuerst jetzt aber Christoph Studer, er hat die Nachrichten des Tages.
Die Umwälzungen in Ägypten waren heute das Thema an der hochkarätig besetzten Sicherheitskonferenz in München. Verschiedene Rednerinnen und Redner warnten vor einem vorschnellen Machtwechsel in Ägypten. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und US-Außenministerin Clinton mahnten die Weltöffentlichkeit, aber auch die Menschen in Ägypten zur Geduld. Die Vorbereitung einer Wahl und die Entwicklung neuer Strukturen bräuchten Zeit, sagte Merkel. Vertreter des Nahostquartetts, also von UNO, EU, den USA und von Russland, betonten, trotz der Umwälzungen in Ägypten müssten Israel und die Palästinenser schon bald wieder direkte Friedensgespräche aufnehmen. In Ägypten selbst meldet das Staatsfernsehen, die gesamte Führung der Regierungspartei sei zurückgetreten, auch Parteichef Mubarak. Oppositionelle riefen danach zum Weiterprotestieren auf, wie der Fernsehsender Al Jazeera meldet. In der Hauptstadt Kairo haben sich heute erneut Tausende auf dem Tahrirplatz versammelt. Einzelne Agenturen berichten, die Armee habe die Demonstrierenden aufgerufen, den Platz zu verlassen. Die Banken in Kairo kündigten an, morgen Sonntag ihre Filialen wieder zu öffnen. Und am Vormittag hatten Unbekannte auf dem Sinai einen Sabotageanschlag auf eine Gaspipeline verübt. Mit der Leitung werden auch Israel und Jordanien versorgt. In Zürich haben etwa 300 Personen ihre Solidarität mit den Oppositionsbewegungen in Ägypten und Tunesien bekundet. In Bern bezeugten 30 Personen ihre Solidarität mit der ägyptischen Bevölkerung. An der Sicherheitskonferenz in München ist am Vormittag das neue Start-Abrüstungsabkommen zwischen den USA und Russland in Kraft gesetzt worden. US-Außenministerin Clinton und ihr russischer Amtskollege Lavrov tauschten die Ratifizierungsurkunden aus. Die Vereinbarung gilt als historisch, denn sie ist das erste Abrüstungsabkommen zwischen den Großmächten in diesem Jahrhundert. Der Vertrag verlangt eine Reduktion der Atomwaffen um ein Drittel innerhalb 8 Jahren. Der frühere amerikanische Präsident George W. Bush hatte einen Besuch in der Schweiz kurzfristig abgesagt aus Sicherheitsgründen. Bush war für den 12. Februar an eine Veranstaltung einer jüdischen Organisation in Genf eingeladen. Anlass wäre die Veröffentlichung der Memoiren von Bush gewesen. Weil es Aufforderungen zu Protesten gab, befürchteten die Organisatoren Ausschreitungen und sagten den Besuch jetzt ab. In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben Anhänger der Opposition für vorgezogene Parlamentswahlen demonstriert. An der Kundgebung nahmen mehr als 50.000 Personen teil. Weil immer mehr Menschen verarmten, müsse innerhalb von 2 Monaten gewählt werden, verlangten führende Oppositionspolitiker. Der ordentliche Wahltermin ist im Frühjahr 2012. Wegen der Wirtschaftskrise verliert die Regierungskoalition in allen Umfragen an Zustimmung. In Mailand und Florenz haben am Nachmittag Tausende gegen Silvio Berlusconi demonstriert. In Mailand kamen 10.000 Personen zu einer Kundgebung gegen den italienischen Regierungschef unter dem Motto «Tritt zurück». Die Veranstaltung fand in einer Mailänder Sportarena statt. Mit dabei waren auch berühmte italienische Schriftsteller wie etwa Umberto Eco oder Roberto Saviano. In ganz Italien werden 2 Schweizer Zwillingsmädchen gesucht. Die beiden 6-Jährigen aus dem Kanton Waadt, deren Eltern in Scheidung leben, werden seit letzten Sonntag vermisst. Der Vater hatte die Kinder nicht zur Mutter zurückgebracht. Gestern hatte sich der Mann in einem Ort im süditalienischen Apulien vor einen Zug geworfen. Beamte der Waadtländer Kantonspolizei arbeiten in Italien und in Frankreich mit den dortigen Behörden zusammen. Der Vater war auch in Marseille gesehen worden. In Chiasso sind bei Rangierarbeiten 5 leere Güterwagen in einen Güterzug geprallt. Ein Wagen, gefüllt mit hochentzündlichem Ethylenoxid, kippte zur Seite. Vorsorglich waren 80 Anwohner evakuiert worden. Zum Sport. Das frühlingshafte Wetter von heute passt perfekt zum Sportthema des Tages, dem Rückrundenstart in die Schweizer Fußballmeisterschaft. Rachel Müritt.
Zum Auftakt gibt es in der Super League bereits den ersten Spitzenkampf. Der drittplatzierte FC Zürich empfängt den Lieder Luzern. Nach rund 20 Minuten führen die Zürcher mit 1:0. In der zweiten Partie von heute spielt Bellinzona gegen die Berner Young Boys. IBE führt mit 1:0. Zum Skialpin. Beim Super-G von Hinterstoder haben die Österreicher einen Doppelsieg gefeiert. Hannes Reichelt gewann das Rennen vor Benjamin Reich und dem US-Amerikaner Bodie Miller. Bester Schweizer war Carlo Janka auf Platz 4. Er verpasste das Podest um 22 Hundertstel Sekunden. Sandro Villetta wurde überraschend Siebter. Damit hat er sich für den Super-G an der WM in Garmisch-Partenkirchen qualifiziert. Bei den Frauen wurde der Riesenslalom von Zwiesel auf morgen verschoben. Grund war der starke Wind. Zum Abschluss der Junioren-Ski-WM in Gromontana hat Jasmin Rothmund im Super-G die Silbermedaille gewonnen. Es ist die 11. Medaille für das Schweizer Team an dieser WM. Gold geht an die Italienerin Irene Curtoni. Die Schweizer Bobfahrer Beat Hefti und Thomas Lampater haben beim Weltcup-Finale in Cesana den 2. Platz belegt. Das Schweizer Duo musste sich einzig den Lokalmatadoren Simone Bertazzo und Matteo Torchio beugen. Und beim Skifliegen in Oberstdorf hat Simon Ammann nur den 10. Platz erreicht. Gewonnen hat der Österreicher Martin Koch.
Rachel Müritt. Das Wetter. Morgen Sonntag scheint weiterhin in der ganzen Schweiz die Sonne. Im Mittelland hat es am frühen Morgen einige Nebelfelder. Die Temperatur steigt im Norden auf 9 bis 12 Grad. Im Süden wird es rund 15 Grad warm. Am Montag geht es, abgesehen von einzelnen Nebelfeldern, am Morgen sonnig weiter. Es bleibt mild mit 10 bis 16 Grad.
Ägypten aus zwei Perspektiven. Die internationale Welt versucht sich in München ägyptische Szenarien vorzustellen. Und der Nahostkenner stellt uns die Welt der Muslimbrüder vor.
Die Rückständigkeit der islamischen Länder, vor allem der arabischen Länder, ist tief damit begründet, dass die Frauen marginalisiert werden. Man kann nicht 50% der Bevölkerung und damit 50% der Kreativität, des Potenzials eines Volkes einfach marginalisieren, an den Rand drücken und nicht nutzen. Ich denke, die Muslimbrüder müssen das kapieren und sie werden es auch verstehen.
Das vertiefte Gespräch mit Reinhard Baumgarten. Schließlich 1:0 für Rock gegen Klassik oder zwei musikalische Welten lassen sich nicht wirklich verschmelzen. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. Als friedlich, ja beinahe locker, hat unsere Korrespondentin die Stimmung in der ägyptischen Hauptstadt Kairo gestern Freitag beschrieben. Auch in der Nacht und heute blieben die Proteste weitgehend gewaltfrei, obschon sich auch jetzt wieder Tausende versammelt haben, um Präsident Mubarak zum Rücktritt aufzufordern. Zur gleichen Zeit beschäftigt der Protest die führenden westlichen Außen- und Sicherheitspolitiker gut 2600 Kilometer weiter nördlich in München an der Sicherheitskonferenz. Der Aufstand der Völker kam für viele total überraschend, er hat sie fast schon schockiert. Nun ist man sich einig, die westliche Politik muss gegenüber autoritären Regimen fundamental überdacht werden. Fredrik Steiger ist in München dabei.
Niemand unter den westlichen Staats- und Regierungschefs oder Ministern behauptet, die jüngsten Entwicklungen in der arabischen Welt erahnt zu haben. Auf ihrem jährlichen Stelldichein in München räumen sie ihre Verblüffung ein, ihre Irritation, ihr Erschrecken. Und sie versprechen, Lehren daraus zu ziehen. Am allerschwersten fällt die Neuorientierung jedoch nicht demokratischen Regierungen, sondern autoritären. Bereits die Frage nach Ägypten war Russlands Außenminister Sergei Lavrov offenkundig lästig.
On the situation in Egypt, I believe it's an artificial question.
Das sei doch alles künstlich aufgebauscht, meinte er bloß. So war es denn ausgerechnet ein konservativer Amerikaner, der einflussreiche Senator John McCain, der freimütig eingestand, wie sehr man aufs falsche Pferd gesetzt habe.
When it comes to the Middle East, We have cooperated with undemocratic leaders, as our short-term interests require.
Die USA hätten im Nahen Osten aus kurzfristigen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen mit undemokratischen Führern zusammengearbeitet.
But we have not consistently challenged those leaders to take concrete steps towards a more democratic future.
Hingegen habe man es versäumt, von diesen Potentaten hartnäckig mehr Demokratie einzufordern.
We have pursued stability at the expense of democracy, and we have achieved neither.
Man habe Stabilitätspolitik zulasten von Demokratiepolitik betrieben und man habe dabei letztlich versagt. US-Außenministerin Hillary Clinton versprach nun eine Kehrtwende. Die Machthaber im Nahen Osten, nicht nur jene in Ägypten, könnten sich bloß noch beschränkte Zeit dem Druck von unten entgegenstemmen.
Leaders in the region may be able to hold back the tide for a little while, but not for long.
Und, quasi als Warnung,
the status quo is simply not sustainable.
Der Status quo sei nicht haltbar. Die USA, die bisher stets auf die Mächtigen setzten, würden künftig anders handeln.
We are committed to supporting strong civil societies. The activists, organizations, congregations, intellectuals, reporters who work through peaceful means.
Washington unterstütze von nun an die Zivilgesellschaft, Aktivisten, Menschenrechts- und Pressefreiheitsorganisationen, intellektuelle, soziale Institutionen. Ins selbe Horn stieß der britische Premierminister David Cameron.
We should be on the side of openness and political reform in the Middle East.
Der demokratische Westen müsse auf der Seite der Offenheit der Reformer stehen. Cameron räumte auch ein, bisher habe man den eigenen Einfluss oft überschätzt.
I don't think we in the West should be the ones to point fingers and say it's this leader or that leader who has to go now or start now.
Nicht der Westen könne bestimmen, wer künftig Ägypten oder andere Diktaturen regiere. Daraus spricht eine neue Bescheidenheit. Gestern sah man nicht kommen, was in Tunis in Kairo passierte, heute kann man es kaum beeinflussen. Bundeskanzlerin Angela Merkel setzte in erster Linie auf die Kräfte vor Ort.
Menschen, die sich etwas trauen, Menschen, die ihre Angst ablegen, Menschen, die aussprechen, was ihnen nicht passt, die Ungerechtigkeiten beim Namen nennen. Wer wären wir denn, wenn wir nicht sagen würden, wir stehen auf der Seite dieser Menschen?
Und sie räumte ein.
Also, dass Ägypten jetzt da sitzt und nur darauf wartet, was wir ihnen raten, das kann ich mir nicht vorstellen.
Man solle aufhören zu glauben, die westliche Demokratie lasse sich einfach exportieren. Die Worte versprechen ein Umdenken, einen Neubeginn im Umgang mit autoritären Regimen. Doch vorläufig sind es bloß politische Erklärungen. Worte, welche die Wähler zu Hause hören wollen. Ob ihnen Taten folgen, muss sich zeigen, aber deutlich ist, man hat gemerkt, dass genau das, was man bisher als Interessenpolitik, als nüchterne Realpolitik verkaufte, den eigenen Interessen langfristig oft exakt zuwiderläuft.
Fredrik Steiger aus München. Ein Umdenken ist aber vor allem auch in Ägypten selbst gefragt und da bleibt offen, mit wem denn eine demokratische Zukunft überhaupt möglich wäre. Noch immer fehlt der Opposition ja ein Gesicht. Doch die größte oppositionelle Gruppierung bleibt jene der einflussreichen islamischen Muslimbruderschaft. Sie hat bereits angekündigt, keine Führungsrolle anzustreben. Ich sprach über die verbotene Organisation mit Reinhard Baumgarten. Der Journalist und Autor kennt den Nahen Osten ausgesprochen gut. Ich fragte ihn zunächst, wie er diese Zurückhaltung der Muslimbrüder interpretiere.
Die Zurückhaltung ist sehr angemessen und sie ist auch eigentlich sehr weise, weil wenn die Muslimbrüder jetzt tatsächlich versuchen würden, hier die erste Geige zu spielen, dann würde nicht nur die ganze Welt sagen, ja, wir haben es ja immer schon gewusst, weil es ist gut, dass wir den Mubarak als Autokraten so lange gedeckt haben und gestärkt haben, jetzt kommen die Islamisten. Es ist auch aus einem zweiten, aus einem viel wichtigeren Grund noch gut so. Sie sind nicht die stärkste Kraft in Ägypten. Sie sind eine starke Kraft, aber auch nur deswegen, weil alles andere vom Regime Mubarak im Laufe der letzten drei Jahrzehnte zermörsert wurde. Also alle weltlichen Parteien wurden klein gehalten. Es gab etliche Versuche, Mubarak oppositionell entgegenzutreten und Profil zu gewinnen. Aber das Regime hat es einfach geschafft, die immer zu marginalisieren, sie an den Rand zu drücken, sie klein zu machen.
Ist denn das jetzt die Strategie für den Anfang und muss man damit rechnen, dass sich das plötzlich ändert und sie dann doch die Führung übernehmen wollen?
Nein, das glaube ich nicht, weil die Muslimbrüder haben in Ägypten einen Rückhalt in der Bevölkerung, der irgendwo liegt zwischen 20 und vielleicht 30%. Sie haben immer wieder versucht, bei Wahlen anzutreten mit unabhängigen Kandidaten und in Ermangelung andere Alternativen haben viele Leute dann eben diese Muslimbrüderkandidaten gewählt. Das heißt aber nicht, dass bei einer freien und fairen Wahl in Ägypten die Muslimbrüder plötzlich 55 oder 66 oder 77% der Stimmen hätten. Die Muslimbrüder sind eine starke Kraft. Sie sind neben der NDP sicherlich die zweitstärkste politische Kraft in Ägypten. Und das muss ich doch erwähnen, sie sind ja eigentlich verboten. Sie sind ja illegal und deswegen können sie ja auch überhaupt nicht offiziell und offen auftreten.
Wenn wir uns Ihre Ziele etwas genauer anschauen, was konkret wollen Sie?
Das ist nicht so ganz einfach zu definieren, weil die Muslimbrüder sind kein homogener Block. Wir haben die alte Riege, die noch aus den Zeiten Nassers stammt. Also wir sprechen hier von vor 1970. Die Muslimbrüder wurden ja 1954 verboten, weil sie angeblich einen Mordanschlag auf Gamal Abdel Nasser verübt haben sollen in Alexandria, der fehlging. Und können Sie sich ausrechnen, was das für alte Männer sind. Dann haben wir die Riege der Leute, die in den 70er Jahren Studenten waren und von Sadat, von Anwar el-Sadat, dem großen Friedensfürsten Ägyptens, als der bei uns ja immer dargestellt wird, gefördert wurden. Es war Sadat, der die Muslimbrüder und vor allem die Islamisten gefördert hat, um die Nasseristen, die Sozialisten und die Kommunisten zurückzudrängen. Und als dritte große Gruppe, das ist die größte, würde ich sogar annehmen, haben wir junge Menschen, die eben gewohnt sind, mit Facebook umzugehen, zu chatten, zu twittern und die religiös sind, aber die anders aufgestellt sind als diese alten Herren, die bisher das Sagen haben. Und die Ziele der Muslimbrüder sind deswegen nicht so klar zu definieren. Die wollen einen islamischen Staat, aber das hat sich jetzt doch vieles im Laufe der letzten Jahre modernisiert. Moderner Staat bedeutet eben nicht das, was in beispielsweise im Iran vorgelebt wird oder die Taliban vorgelebt haben, also die ruchlose Einführung der Scharia mit all diesen Had-Strafen, also diesen brutalen Strafen wie Handabhacken und Auspeitschen in Öffentlichkeit bei Ehebruch und all diesen Dingen. Da ist sehr, sehr viel Moderates mit drin, was in den Zielen der Muslimbrüder heute festgeschrieben wird. Wir sollten vielleicht einen Blick darauf werfen, was machen die Muslimbrüder denn eigentlich in Ägypten, wenn sie politisch nicht gelitten und aktiv sind? Die Muslimbrüder heute sind extrem aktiv im sozialen Bereich. Sie gehen in die Gebiete rein, wo der Staat versagt, in Armenviertel, in sogenannte informelle Gebiete. Kairo mit seinen knapp 20 Millionen Einwohnern besteht zu etwa 2/3 aus diesen informellen Gebieten. Keine vernünftigen Straßen, keine Schulen, keine Krankenhäuser, keine öffentliche Infrastruktur. Da gehen die Muslimbrüder hin, bauen Krankenhäuser auf, unterrichten Kinder, natürlich, und indoktrinieren Kinder auch mit ihrer Ideologie. Aber sie stoßen eben in diese Lücken, die der Staat reißt, weil er versagt.
Das heißt, Sie sprechen vor allem die ganz armen und unausgebildeten Menschen an und eben nicht diese Jungen, die mit der modernen Technik vertraut sind, wie Facebook.
Sie sprechen alle an. Sie helfen den Armen und es gelingt ihnen auch sehr, sehr stark, eben auch Intellektuelle oder auch eben gut ausgebildete Hochschulabsolventen anzusprechen. Wir dürfen eines nicht vergessen. Ägypten hat im Laufe der vergangenen 58 Jahre einiges probiert. Wir hatten eine Revolution 1952 und diese Revolution richtete sich in erster Linie natürlich gegen den König und gegen die nach wie vor im Lande befindlichen Briten, die den König mehr oder weniger als Marionette benutzten. Dieser König wurde beseitigt. Und Ägypten hat dann mehrere verhängnisvolle Entscheidungen getroffen, hat sich zunächst überhaupt nicht festgelegt, ob Ost oder West, war zunächst einmal wirklich offen, blockfrei. Nasser war ja eine der wichtigsten Figuren in der blockfreien Bewegung, neben dem indischen Präsidenten Nehru und Tito aus Jugoslawien. Nasser war die dritte große Kraft. Und dann hat sich Ägypten aber auch auf Fehlentscheidungen des Westens letztlich in das östliche Lager drängen lassen. Das heißt, Ägypten hat es versucht mit Sozialismus. Ägypten hat dann 1970 starb Nasser, dann kam Anwar el-Sadat an die Macht als Präsident, hat einen Schwenk nach Westen gemacht. Ägypten hat dann versucht, mit dem Westen glücklich zu werden. Also mit Kapitalismus und diese Ismen, die aus dem Westen kommen, Nationalismus, Sozialismus, Kapitalismus, haben in Ägypten tiefe Spuren hinterlassen, negative Spuren hinterlassen. Also auch viele intellektuelle Ägypter, viele gut ausgebildete Ägypter, vor allem aus medizinischem, naturwissenschaftlichem Bereich, sympathisieren mit den Muslimbrüdern, weil die Muslimbrüder eine islamische Agenda haben, von der sie glauben, dass sie besser auf das ägyptische Volk passt.
Islamische Agenda, sagen Sie, wie gut lässt sich die denn mit der Demokratie vereinbaren?
Die Muslimbrüder selber sagen, sehr gut. Ich bin der Meinung, Islam und Demokratie sind miteinander vereinbar, aber es gibt dafür eine Grundvoraussetzung, nämlich eine gewisse Modernität. Man kann nicht, das sehen wir am Beispiel Irans, den Koran und die Sunna des Propheten, das ist die zweite wichtige Quelle im Islam, einfach quasi so auslegen, wie das schon vor Jahrhunderten oder vor vielen Generationen geschehen ist. Man muss die islamischen Quellen wirklich auch an die Gegebenheiten einer modernen Welt anpassen, mit eben der Globalisierung in der Wirtschaft, mit der Globalisierung in der Informationstechnologie, mit Facebook, mit Internet, mit Google und mit all dem, was dazugehört. Und ich denke, da sind die Muslimbrüder gut beraten, wirklich auf ihre jungen Menschen, auf ihre jungen Mitglieder, auf ihre jungen Sympathisanten zu hören. Dann denke ich, ist das möglich.
Wie sieht es aus mit der Beteiligung von Frauen?
Es gibt Frauen in der Muslimbruderschaft, obwohl es Bruderschaft heißt, El-Ikhwan, also die Brüder. Sie müssen natürlich, wenn sie gesellschaftsfähig werden wollen, sich viel stärker auch für Frauen öffnen und Frauen auch in entsprechende Positionen bringen. Das Beispiel Türkei könnte hier vielleicht funktionieren. Recep Tayyip Erdogan, das ist ja auch ein, wenn Sie so wollen, ein verkappter Islamist. Er hat es geschafft, eine Regierung zu bilden, sich auch Frauenfragen anzunehmen. Wir sehen es auch hier in Europa, dass Islamverbände, die eher konservativ sind, mehr und mehr Frauen öffnen, weil sie erkannt haben, das ist in diesen Gesellschaften so. Und ich denke, auch die Muslimbrüder müssen erkennen, das ist in dieser modernen Welt so. Und es gibt auch Berichte und Belege der Vereinten Nationen, die sogenannten Arab Human Development Reports, also die Berichte über die Entwicklung in den arabischen Ländern, die ganz klar sagt, die Rückständigkeit der islamischen Länder, vor allem der arabischen Länder, ist tief damit begründet, dass die Frauen marginalisiert werden. Man kann nicht 50% der Bevölkerung und damit 50% der Kreativität, des Potenzials eines Volkes einfach marginalisieren, an den Rand drücken und nicht nutzen. Ich denke, die Muslimbrüder müssen das kapieren und sie werden es auch verstehen.
Nun sagen die Muslimbrüder ja auch, sie hätten in der Israel-Frage die gleiche Haltung wie Ägypten bisher gehabt habe. Das heißt, der Friedensvertrag mit Israel soll nicht gebrochen werden. Kann man das glauben?
Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen innerhalb der Muslimbruderschaft, die, wie gesagt, in keiner Weise ein monolithischer Block ist. Aber ich denke, die Muslimbrüder sind pragmatisch genug. Und ihr Verhalten jetzt während dieser ganzen Protesttage deutet auf diesen Pragmatismus hin. Sie versuchen nicht, die erste Geige zu spielen. Sie sind pragmatisch genug, um zu wissen, dass Ägyptens erstes Problem nicht die Außenpolitik, nicht der Friedensvertrag mit Ägypten ist, sondern die innere Sicherheit. Und die kann nur erreicht werden, wenn wirklich politische Reformen aufs Gleis gesetzt werden und wirtschaftliche Reformen auf den Fuß folgen. Ägypten hat ja nicht nur ein politisches, sondern vor allem ein wirtschaftliches und soziales Problem. Und das heißt ganz konkret, wenn die Muslimbrüder sich so gebärden, dass der Westen sagt, Igitt, Igitt, dann kommen keine Touristen mehr, dann kommen keine Auslandsinvestitionen mehr. Die Muslimbrüder werden das verstehen und ich glaube, sie verstehen es, dass sie sich auf jeden Fall moderat nach innen wie nach außen geben müssen.
Das war Reinhard Baumgarten, der Journalist und Autor, ist spezialisiert auf den Nahen Osten. Ägypten und Tunesien, die Ereignisse beschäftigen rund um die Welt. Anderes gerät dabei etwas in Vergessenheit, die Lage im Gazastreifen zum Beispiel, wo die Hamas, ein Ableger der ägyptischen Muslimbrüder, eine zentrale Rolle spielt. Vor 2 Jahren ist der Krieg dort zu Ende gegangen. Was sich seither politisch verändert hat und wie es um den Wiederaufbau steht, das ist Thema in der Wochensendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr im Anschluss an das Echo der Zeit hier auf DRS1. Über 1000 Konzerte haben sie gespielt, vieles in der Schweiz erreicht, aber den Sprung ins Ausland nicht so wirklich geschafft. Zeit für einen neuen Kick für die Basler Popgruppe Lovebox. Die Herausforderung kam in Form des Symphonieorchesters Basel. Zusammen mit seinen 80 Musikerinnen und Musikern traten die Lovebox gestern unter der Leitung des jungen englischen Dirigenten Robert Emery im Stadtcasino in Basel auf. Emery hat Erfahrung mit solchen Crossover-Projekten. Das Publikum war denn gespannt auf eine Fusion von Klassik und Rock, die sich, so die Ankündigung, in der Mitte der beiden musikalischen Welten treffen sollten. Raphael Zehnter weiß, ob das gelungen ist.
Die Idee ist gut, Klassik und Rock zusammenzubringen. Vor 1,5 Jahren habe das Orchester die Band angefragt, sagt Adrian Sieber, der Sänger der Lovebugs. Und?
Wenn du als Rockmusiker so eine Möglichkeit bekommst, dann sagst du sehr schnell zu.
Was reizt die Lovebugs an der Zusammenarbeit mit einem klassischen Orchester?
Das Erlebnis auf jeden Fall. Also wir haben schon in der Vergangenheit gemerkt, dass wir, wenn wir uns öffnen gegenüber neuen Ideen, neuen Formen, es ist ja so, dass wir eine Band sind. Wir sind 5 Musiker und das ist ein kleiner Rahmen. Und sobald man solche Chancen nutzt und neue Erfahrungen macht, bringt das die Band an und führt sich dann auch im Nachhinein wieder weiter.
Auch die Orchestermitglieder hätten auf die Idee einer Fusion Klassik plus Rock sehr positiv reagiert, sagt Ulrike Mann, Kontrabassistin im Sinfonieorchester Basel.
Ich denke, der Hauptunterschied ist, dass 2 verschiedene Musikwelten zusammenkommen und verschiedene Musikarbeitsweisen zusammenkommen. Und das macht es auch so spannend. Also das ist für uns ein ganz tolles Projekt, weil wir, wie gesagt, ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben und die bringen wir jetzt im Laufe der Proben zusammen und das macht großen Spaß.
Und Simon Ramseyer, der Schlagzeuger der Lovebugs, erklärt das Vorgehen.
Uns war von Anfang an der Wunsch und die Idee, dass man unsere Songs nimmt und völlig neu arrangiert und auch vor allem die Dynamikmöglichkeiten von einem Orchester voll ausschöpft, dass man einen Song haben wird, der wird nur von 3 Streichern begleitet und that's it. Als Gegensatz wirklich die große Möglichkeit und Lautstärke eines vollen Orchesters.
Die Kontrabassistin Ulrike Mann hebt die Absicht des Dirigenten Robert Emery hervor.
Es war, glaube ich, so die Voraussetzung dafür oder auch die Bedingung, die Robert Emery gestellt hat, dass er eben nicht uns als Klangteppich für die Rockband missbrauchen möchte, sondern dass er ganz klar was Eigenes schaffen will in Anlehnung an die Songs der Lovebugs.
Schöne Absichten. Nur im ausverkauften Stadtcasino in Basel überrollt die Lautstärke der Band das klassische Orchester gnadenlos. Nach 1 Stunde Konzert hört man die Holzbläser das erste Mal. Posaunen und Trompeten nimmt man etwas öfter wahr. Die Streicher verschwinden hinter dem Gitarrenpop-Getöse der Lovebugs. Nur wenn sich die Band zurückhält, werden die filmmusikartigen Arrangements von Moritz Schneider, Robin Hoffmann und Robert Emery hörbar. Subtilitäten bleiben auf der Strecke. Ein wirkliches Zusammenspiel von Band und Orchester wird nur bei wenigen leiseren Passagen hörbar. Es wiederholt sich das Problem von Patent Ochsner mit dem Sinfonieorchester Bern im August auf dem Berner Bundesplatz. Auch da war das Orchester kaum zu hören. Die versprochene Fusion zwischen Rock und Klassik findet nicht statt. Die beiden Ästhetiken zu verschmelzen scheint auf der Bühne nicht möglich. Was bleibt, ist ein gutes Popkonzert voller Energie, Spielfreude und Freundlichkeit. Was auch bleibt, ist ein großer Werbeeffekt für das Sinfonieorchester und für die Lovebugs.
Die Lovebugs und das Sinfonieorchester Basel treten noch heute Abend und morgen Nachmittag gemeinsam auf. Das Echo der Zeit tritt um 19 Uhr noch einmal auf DRS2, DRS4 und der DRS-Musikwelle, danach im Internet, immer wieder, wenn Sie mögen, auf DRS.ch. Verantwortlich für diese Sendung war Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf DRS.ch.